Also ich begrüße Sie recht herzlich. Ich muss mal auf dem Zettel spicken. Ich begrüße auch remote die Studenten aus Kassel, Göttingen und Saarbrücken, die dann zeitversetzt zugeschaltet sind. Für Sie gilt wahrscheinlich das Freitagsthema nicht. Sie gucken das wahrscheinlich am Wochenende oder dann unter der Woche. Aber gut. So, also der Dr. Vidyaya hat das ja schon so ein bisschen angedeutet. Also sozusagen die Bitte an mich und an uns war, mal auf dem aufbauen, was Sie bisher in Ihren Vorlesungen zum Thema IT-Governance, Klammer auf, eines der Hot Topics in der, im Informationsmanagement, Klammer zu, bislang eher von der wissenschaftlichen Seite kennengelernt haben, mit Leben zu füllen oder noch ein bisschen anders ausgedrückt, das, was Sie jetzt an Konzepten gesehen haben, mal zu mappen gegen die Praxis. Also wie würde man dieses Thema IT-Governance in der Praxis angehen? Dazu habe ich Ihnen so ein bisschen mal einen Ansatz mitgebracht. Ich nenne das immer gerne Toolkit. Also sozusagen ein wissenschaftliches Konzept wird durch Tools in der Praxis dann applizierbar. Und nicht nur das Toolkit habe ich dabei, sondern auch ein konkretes Projekt, was wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren bei einem namhaften Kunden gemacht haben, wo wir eben ein IT-Governance-Management-System eingeführt haben. Und da ist das, was Sie bisher in den Vorlesungen gehört haben, der perfekte Startpunkt, dass wir nicht bei Null beginnen, sondern setzen wir jetzt mal voraus, dass Sie das Thema IT-Governance von der Theorieseite her kennen. Und jetzt kommt sozusagen angedockt daran jetzt der Versuch, Ihnen einen Blick in die Praxis zu ermöglichen. Gut, bevor wir allerdings in Medias Res gehen, es wurde schon ein bisschen angedeutet, ich habe es versucht, mal so ein bisschen interaktiv zu gestalten. Also mein Ziel wäre es, dass wir gemeinsam im Dialog auch ein paar Themen besprechen, uns dem Thema annähern. Es gibt ja auch immer unterschiedliche Sichten auf die Dinge. Also Sie sind herzlich eingeladen. Sie haben die Präsentation auch nicht vorab bekommen, das haben Sie mit Sicherheit gemerkt, weil eben diese interaktiven Elemente, die ich eingebaut habe, da ist die Lösung sozusagen mit enthalten. Und wenn Sie das vorher schon gesehen hätten, dann wäre es nicht mehr ganz so spannend gewesen. Das kriegen Sie natürlich alles im Nachgang, so wie es hier gezeigt wird. Also interaktive Elemente sind enthalten, Sie sind aber auch gerne eingeladen, während des Vortrags auch zwischendurch Fragen zu stellen oder in die Diskussion zu gehen. Wenn es ein bisschen tiefer geht, würde ich sagen, dass wenn wir dieses 15 Uhr schaffen wollen, dass wir dann die größeren Diskussionen dann gerne im Nachgang bilateral besprechen. Aber fühlen Sie sich bitte eingeladen, mitzuwirken. Den Start in das Thema würde ich mal von einer ganz anderen Ecke kommen, und zwar jetzt eher weniger mal die Verknüpfung zu dem, was Sie bisher in den Vorlesungen gesehen haben. Da kommen wir dann gleich im Mittelteil drauf. Ich habe das mal überschrieben mit Veritati. Und da hätte ich tatsächlich die erste Frage an Sie. Was sehen Sie hier? Kann man es gut erkennen einigermaßen? Okay. Einfach mal frei raus, ohne melden. Wem fällt was ein, wenn er dieses Bild sieht? Irgendeine eine Idee? Ja, bitte? Ja, Brandenburger Tor ist es nicht, aber es geht mal sozusagen in die richtige Richtung. Gut, also vielleicht auch ein bisschen zu schwer für den Freitagnachmittag. Ich will es mal dahingehend auflösen. Man sieht hier ganz viel. Also je nachdem, wen Sie fragen, gibt Ihnen da eine unterschiedliche Antwort drauf oder verschiedene Antworten. Also wenn Sie den Architekten fragen, der erzählt Ihnen, naja, das ist doch ganz klar, das ist eine Skulptur, die auf dem Hauptgebäude der Universität Würzburg steht. Ja, der kommt eher aus dem Architekturansatz raus. Wenn Sie einen Kunsthistoriker fragen, und das ist jetzt sozusagen die Überleitung dann auch in den Praxisteil, wenn Sie den Kunsthistoriker fragen, dann erzählt er Ihnen, naja, hier sieht man Prometheus, also aus der griechischen Mythologie kommen der Enkel von Gaia und Uranus, ein Gott. Und Prometheus wird nachgesagt in der griechischen Mythologie, dass er die Menschen mit Feuer und Wissen aufgeladen hat. Also ich erspare Ihnen jetzt die Langversion, können Sie gerne mal durchlesen, das ist ganz spannend, griechische Mythologie an der Stelle. Und Prometheus ist sozusagen derjenige, der den Menschen das Feuer gebracht hat. Und weil es eine Universität ist, hat man dem Ganzen hier noch diesen Untertitel Veritati gegeben, also Veritas, lateinisch die Wahrheit. Und Veritati wird man wahrscheinlich übersetzen mit der Wahrheit verpflichtet, weil eben sozusagen die Universitäten für sich beanspruchen, mit Rigorosität die Themen aufzuarbeiten. Und sozusagen der Ansatz der Uni Würzburg scheint zu sein, den Menschen das Wissen zu bringen und dabei Rigorosität walten zu lassen. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was hat das jetzt mit Wirtschaftsinformatik oder Information Management zu tun? Nun, weil aus meiner Sicht, und ich vertrete ja heute so ein bisschen die Praxis, noch ganz viel zu tun ist in der Praxis hinsichtlich die Menschen mit Wissen zu befeuern, den Menschen das Wissen zu bringen und dabei auch immer diese Wahrheit im Hinterkopf zu behalten. Und ich habe Ihnen mal 2, 3 Beispiele mitgebracht, die so ein bisschen als Einstieg in das Thema dienen sollen. Hat jemand von Ihnen das schon mal irgendwo in Darmstadt oder in seiner Heimatstadt gesehen oder im Internet vielleicht? Kennt keiner soweit? Also viele Großstädte sind damit mittlerweile vollgepflastert. Die Aktion oder Initiative hier heißt Lass den Klick in deiner Stadt. Das ist eine riesengroße Marketingkampagne mit Werbeaufklebern, mit Umfragen. Die ganzen Geschäfte haben es außen vor. Hier ein ganz spannender Satz. Kaufen Sie dort, wo man Sie kennt und nicht nur Ihre IP-Adresse. Interessant. So, und sozusagen, was hat das jetzt für einen Bezug zur IT? Naja, wir alle, die jetzt hier in dieser Disziplin unterwegs sind, sollten eigentlich Veritati walten lassen und diesen Leuten, die das auf die Schiene bringen, mal so ein bisschen die Wahrheit erzählen. Jetzt will ich nicht für mich sagen, ich hätte jetzt die Wahrheit erfunden, aber tatsächlich, was ja stattfindet, ist, der Handel, insbesondere der Einzelhandel, leidet jetzt schon und mit jedem Tag mehr unter Informationsmanagement, Informationstechnologie, weil immer mehr Leute einfach nicht mehr in die Stadt fahren und irgendwo ein Parkhaus suchen und dann in ein Geschäft gehen, wo sie das nicht finden, was sie haben wollen, sondern die gehen ins Internet und kaufen in E-Commerce-Shops und sozusagen die Krise ist schon da, wird für den Handel auch immer größer. Man versucht Konzepte zu entwickeln, wie man die Leute doch in die lokalen Läden, in die Städte holt, aber die Leute kommen halt einfach nicht mehr. Und sozusagen der Ansatz zu sagen, naja, kauf doch zu Hause und nicht im Internet und unterstützt doch die lokalen Händler. Naja, also die Leute werden da kaufen, wo es am günstigsten ist, wo sie die beste Auswahl haben, wo es am bequemsten ist. Und das ist halt eben das Internet und sozusagen nicht der lokale Store. Also das ist mal ein Thema aus der Praxis, was momentan im Bereich Groß- und Einzelhandel Richtung IT ganz groß diskutiert wird. Dann habe ich noch ein zweites dabei. Na, Herr Vidyaya, Sie erinnern sich an den Porsche CIO, dem habe ich da so ein bisschen geklaut, jetzt nicht die Folie, aber die Inhalte. Automotive-Industrie. Also das ist ja eine der sozusagen mächtigsten und auch größten und auch im Ausland am meist bekanntesten Industrien, die wir in Deutschland so haben. Da sind wir ja gut aufgestellt mit den ganzen Anbietern. Aber auch da bringt die IT momentan eine extrem disruptive Entwicklung rein, sorgt dafür, dass die Autohersteller momentan darüber nachdenken, wer sind wir eigentlich, was können wir eigentlich, sind wir in 10 Jahren noch da oder hat uns der Markt weggefegt? Und zwar mit der einfachen Frage, ich habe sie oben mal drüber geschrieben, was bedeutet denn IT für einen Automobilhersteller? Also was genau macht der CIO von BMW, Audi oder Porsche eigentlich genau? Ist er der Herr über das Audi-Rechenzentrum, wo die ganzen Kundendaten, Mitarbeiterdaten und so weiter verarbeitet werden? Also eher so der klassische Ansatz der IT. Ist es eher ein Heads-up-Display? Haben Sie vielleicht schon mal in der Praxis gesehen, wo dann vorne in die Windschutzscheibe einfach dann das Navigationsgerät reingeblendet wird, also IT in der Windschutzscheibe? Oder ist das, und da gehen wir jetzt noch ein Stück weiter, mal mit hier unten weiterführend, Tesla, kennt wahrscheinlich jeder so ein bisschen. Tesla ist aus meiner Sicht nichts anderes als ein fahrender Computer. Also ein Tesla, ein E-Fahrzeug, elektronisches Fahrzeug, hat ein Betriebssystem. Also es gibt das Tesla OS. Ich kenne jetzt den Namen nicht genau, wie es wirklich heißt, aber das ist ein normales Betriebssystem, was in das Fahrzeug aufgespielt wird und in regelmäßigen Abständen gibt es Firmware-Updates. Also das, was wir bislang von Rechnern kannten, von Notebooks kannten, von Smartphones kannten, gilt jetzt auch für Automobile. Und was geschehen kann, wenn man nicht gescheit IT-Sicherheit macht, ist ja auch ein Thema, was hier an der TU Darmstadt groß geschrieben wird, ist hier relativ klar, hier haben Studenten mal einen Tesla gehackt. Und das muss man sich jetzt mal so in der Praxis vorstellen. Sie fahren jetzt mit 150, 160 auf der Autobahn und auf einmal reagiert das Lenkrad nicht mehr, weil irgendeiner neben ihnen gefahren ist und hat ihren Computer gehackt, also ihren Tesla-Computer gehackt. So, und das Ganze geht so weit, dass mittlerweile dann auch Anbieter, die mit Automotive gar nichts zu tun haben, wie jetzt hier im Beispiel Google, die sind ja die, die die Navigationssysteme, die Betriebssysteme, die Suchmaschinen, die Digital Services, die dann in Autos laufen, herstellen. Das stellt ja nicht BMW oder Audi her. Und die große Angst, die jetzt umgeht in der Automotive-Branche, ist die, die wir auch aus anderen Industrien schon kennen, dass einfach das Produkt selbst völlig austauschbar wird, dass es keine Rolle mehr spielt, wer das Handy herstellt, sondern das Asset im Handy ist dann halt Android oder hier halt vielleicht Google Car OS oder wie auch immer die Kiste dann heißen wird und dass damit die, die heute das Sagen haben, in Zukunft einfach nicht mehr mitreden, sondern die stellen dann nur noch das Blech und die Hülle bereit und die, die im Automotive-Markt wirklich verdienen, sind dann eben die Softwarehersteller. So, das waren jetzt mal so zwei Beispiele, eins aus dem Handel, eins aus der fertigenden Industrie und Kernaussage ist, da ist einfach momentan ganz viel am Drehen, am sich verändern. Das geht noch ein bisschen weiter, ich habe hier mal so eine kleine Tech-Cloud produziert, also die Leute, die in der Praxis gerade das Sagen haben und die Entscheidungen treffen müssen, die müssen jetzt ja sagen, wo geht die Reise in 2, 3, 5, 10, 20 Jahren hin? Die sind nicht nur konfrontiert mit dem Offensichtlichen, das waren jetzt mal diese zwei Beispiele, sondern auf die kommt noch ganz viel mehr zu. Also Industrie 4.0, Cloud Computing, Big Data, Social Media und alles, was da noch drin steht. Und da müsste man mit Sicherheit noch 50.000 Sachen dazu schreiben. Das heißt, die haben eine ungeheure Unsicherheit gerade im Bauch. Und diese Unsicherheit habe ich mal versucht zusammenzufassen unter dem Begriff Crossroads of IT Departments. Also die IT-Abteilungen in der Praxis, in den Unternehmen, die stehen jetzt am Scheideweg. Am Scheideweg werde ich Commodity-IT-Anbieter, also stelle ich nur noch Blech bereit und habe gar nichts mehr mit dem Business zu tun, oder werde ich Enabler und bin eben der Ermöglicher von Business durch Informationstechnologie. Aber dazu muss man sich halt ein paar Fragen stellen. Nämlich erstmal muss man definieren, was ist denn eigentlich IT? Also jetzt mir das Beispiel Automotive, da ist es noch gar nicht so klar, wer ist denn jetzt eigentlich der Hersteller dieser IT im Auto? Dann haben Sie sicherlich das Thema schon mal gehört von Nicholas Carr aus den USA, diese IT doesn't matter Diskussion. Das ist eben genau das. Er hat postuliert, IT wird irgendwann wie Strom. Es ist völlig egal, was es ist. Man steckt es wie also ein Rechner an eine Steckdose an und da kommt einfach dann die IT raus und ist nichts mehr Besonderes und ist für alle auch irgendwie gleich. Also immer noch die Frage, ist das wirklich so und muss das zwangsläufig so bleiben? Weil dann hat man nämlich diese Commodity-IT und nicht mehr diese Enabler-IT. Dazu kommt noch dieses ganze Digitalisierungsparadigma, wie ich es genannt habe, also eben, dass ganze Branchen, die bislang ihr Business eher im analogen Bereich gemacht haben, auf einmal konfrontiert sind damit, digital werden zu müssen. Und manche schaffen es, manche schaffen es so halb und manche gehen auch einfach unter. Und sozusagen diese Herausforderung müssen sich eigentlich alle Unternehmen stellen. Wir haben immer noch das Thema Out- und Backsourcing, also die Frage, wie tief muss denn eigentlich die IT im Unternehmen bereitgestellt werden? Muss ich alles selbst machen oder kann ich das rausgeben und an IT-Dienstleister vergeben, die mir das dann einfach zuliefern? Dazu kommt noch so ein, also ist nicht mehr ganz neu, aber ein neuerer Trend, das Thema Backsourcing. Es gibt viele Unternehmen, die sagen, wir wollen eben nicht mehr unsere IT in Bangalore machen lassen und dort die Programmierer haben, die wir dann in Nachtschichten unterrichten müssen, sondern wir hätten das gerne vor Ort, um einfach die Sicherheit zu haben, das ist unsere IT, das sind unsere Leute, die sprechen unsere Sprache. Also das, was früher alles, oder nicht alles, aber ein Großteil von dem, was früher outgesourced wurde, ist mittlerweile in der Diskussion und auch schon in der Mache, wieder zurückgeholt zu werden. Cloud Computing versus On-Site, also gerade im Mittelstand ein Riesenthema. Viele mittelständische Geschäftsführer haben einfach Angst. Die haben pure Angst, weil sie sagen, wenn ich meine Daten in die Cloud gebe, sind meine Daten weg. Und solange das nur ein Hersteller von Klobürsten ist, mal als irgendwie als extremes Beispiel, ist das wahrscheinlich noch nicht so schlimm, weil Klobürsten kann mittlerweile jeder überall herstellen, da gibt es auch keine Patente drauf. Wenn das aber forschungsintensive deutsche Mittelständler sind, die Hidden Champions, die halt hauptsächlich davon leben, dass sie Forschung und Entwicklung betreiben, Patente entwickeln und am Markt dann Produkte lancieren, die es einfach weltweit noch nicht gibt, für die ist das ein absolutes Thema, was mit den Daten geschieht und landen die vielleicht in China, Russland oder Brasilien oder USA bei der Konkurrenz und die kommen einen Tag früher damit auf den Markt. So, und der letzte Punkt, und das Ganze ist auch nicht abschließend, ich habe hier etc. hingeschrieben, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar Dinge mehr, aber der letzte Punkt, der ja in der Praxis momentan, insbesondere im Mittelstand, ein ganz großes Thema ist, das Thema Shadow-IT. Also IT-Abteilungen waren bislang immer der Herr über die IT. Es war klar, wenn ein neues IT-System eingeführt werden soll, dann muss die IT-Abteilung mit an Bord. Die stellen die Rechner bereit, das Rechenzentrum, die Applikationen, die machen Customizing und so weiter. Das ist heutzutage gar nicht mehr so. Es gibt mehr und mehr eine Schatten-IT. Das bedeutet, Unternehmen nehmen ganz relevante Bereiche, also beispielsweise, sagen wir mal, ein Unternehmen hat ein ERP-System und daran angeflanscht ist ein E-Commerce-Shop. Und der E-Commerce-Shop ist sozusagen die Schnittstelle zum Kunden. Dann ist es heutzutage oft so, dass dieser E-Commerce-Shop nicht in der IT liegt, sondern im Fachbereich, also im Vertrieb oder im Marketing. Das heißt, es wird eine Schatten-IT im Vertriebsbereich aufgebaut und die IT kann gar nicht mehr mitreden. Mit den ganzen Nachteilen, die das für die IT-Abteilung halt hat. So, also diese Punkte und wahrscheinlich noch 50 mehr zusammengenommen, und das ist die sozusagen die Ausgangsthese für den Vortrag heute, die führen in der Praxis zu einer großen Unsicherheit. Also die IT-Entscheider leiden darunter, weil sie zum einen jetzt schon wissen, dass sie große Herausforderungen haben und sie kennen aber tatsächlich auch nur einen Bruchteil der Herausforderungen und dem müssen sie sich stellen. So, und jetzt sozusagen ein weiterer Blick auf Prometheus. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ich darin sehe, ich sehe Sie. Und zwar, Sie sind Prometheus. Sie haben das Wissen, was Sie hier an der Hochschule und in Ihren Praxissemestern und so weiter kriegen. Sie haben Ihre Tools, jetzt mal hier dargestellt als aggressiver Drache, ob das jetzt eine gute Darstellung ist, sei dahingestellt, aber sozusagen, Ihr Wissen alleine nützt nichts, das ist so ein bisschen die Hauptaussage, sondern Sie müssen das Wissen auch anwendbar machen. Also Wissen und Tools gehen immer Hand in Hand. Und am Ende, und da sind Sie ja gut aufgestellt hier an der TU Darmstadt, quasi die Rigorosität, das heißt sozusagen das, was Sie hier wissenschaftlich lernen und auch selbst erarbeiten, das dann als Wahrheit in die Welt, in die Unternehmen tragen, die warten auf Sie. So, und daraus mal abgeleitet für heute, um die Einleitung jetzt auch mal abzuschließen, also die Fragen, die wir uns generell gestellt haben in der Praxis, aber jetzt auch in diesem konkreten Projekt. Also wir müssen erstmal definieren, was ist überhaupt IT? Muss die IT mehr sein als Commodity-Dienstleister? Wie schafft man dieses Align and Enablement? Da komme ich gleich nochmal zu. Das ist so ein bisschen das neue hessische Buzzword, Business IT Alignment. Also man richtet die IT am Business aus und das Business richtet sich aber auch an der IT aus, also so ein Wechselspiel zwischen Business und IT. Wie managt man dieses Wechselspiel? Welchen Beitrag kann IT Governance leisten? Gibt es Frameworks, die man nutzen kann? Das Thema Frameworks ist in der Praxis auch ein ganz entscheidendes. Da komme ich auch gleich mit einer eigenen Folie nochmal drauf zurück. Und dann die spannende Frage, wie kann man denn eigentlich IT Governance managen? Und managen im Sinne von im Unternehmen einführen, anwenden und kontinuierlich verbessern. So, das ist mal so, um die Einladung abzuschließen, das ist mal der Aufsetzpunkt für heute. Also diese Fragen haben wir uns generell gestellt und auch in diesem Praxisprojekt. Vielleicht 2, 3 Worte, warum ausgerechnet jetzt ich und im Namen unseres Unternehmens auch hier bin. Wir machen tendenziell genau das, was ich eben so ein bisschen vorgestellt habe. Also wir sind eine mittelständische IT-Management-Beratung, haben 25 Feste und so knapp mit den losen Mitarbeitern um die 50 Mitarbeiter sitzen, in Dreieich bei Frankfurt. Uns gibt es seit 89 und wir machen eben tatsächlich diese IT-Management-Beratung an dieser Schnittstelle von Business und IT. Und ohne jetzt auf diese ganzen Spiegelstriche einzugehen, also vom Prinzip definieren wir mit den Kunden, wie die Strategie und die IT-Strategie aussieht, wie das Ganze in Prozesse übersetzt wird, welche Applikationen kann man nutzen, um diese Prozesse dann auch sozusagen im Unternehmen anzuwenden, wie soll der CIO, dieses Akronym haben Sie auch kennengelernt in der Vorlesung, wie soll der CIO und seine Truppen aufgestellt sein. Dann haben wir noch so einen eigenen Bereich, wo wir Infrastruktur und Kollaboration anbieten als Beratungsprodukte. Und am Ende machen wir das Ganze konzeptionell, können es aber auch in Projekten umsetzen. Und Sie sehen hier, das Thema IT Governance ist ein Thema aus diesem Bereich, was der CIO auf seine Agenda haben sollte. Und ich denke, das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was Sie in der letzten Vorlesung gehört haben, wo ja Information Management, IT Governance und CIO sich ja so ein bisschen immer den Ball zugespielt haben. Genau, das war der Hinweis, den ich eingangs schon gab. Also Sie sind jetzt mittig des Masters, habe ich gelernt. im Vorfeld. Einige von Ihnen werden vielleicht auch eine Dissertation schreiben und wenn Sie dann mal soweit sind und ein gutes Gefühl haben, dann sind Sie ganz herzlich eingeladen, auch sich hier für den Wissenschaftspreis Tagion zu bewerben und ich mindestens einen werden Sie erkennen auf den Bildern. Also die Preisverleihung ist immer in Frankfurt in der Villa Bonn, schönes Setup und hier haben wir mal die Preisträger der letzten Jahre aufgeführt. Also es ist ein ganz schönes Setup, ist mit 10.000 Euro dotiert, also wann auch immer Sie soweit sind, Sie sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Gut, ich selbst habe einen Master of Science Abschluss, habe ein MBA gemacht an den Unis Würzburg, Peking, Boston, komme aus der betrieblichen IT, 6 Jahre bei Heraeus, Deutschland, USA gearbeitet, danach kurz zu KPMG in die Wirtschaftsprüfung und seit 2008 zu Intagia, bin da Partner und vertrete eben insbesondere diesen Bereich IT-Management-Beratung mit seinem IT-Governance-Thema. Gut, und jetzt Schluss mit Werbung. So, Fragen bis dahin. Waren irgendwelche Aspekte dabei, die jetzt unlogisch waren oder Sachen, wo Sie sagen, erklären Sie das nochmal, das Wort, das war jetzt neu oder? Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir direkt in Medias Res. Ich gucke mal auf die Uhr, alles klar, das passt zeitlich wunderbar. Ich würde gerne damit beginnen, Ihre Definition von IT-Governance und jetzt kommt sozusagen der Link zu Ihrer letzten Vorlesung, ein bisschen auszuweiten. Und zwar folgendermaßen. Also erstmal diese spannende Frage, die wir eben schon hatten. Was bedeuten diese Buzzwords Align and Enablement? Und das hier ist ein ganz spannender Ansatz. Den hat Kretschmer, den Sie ja auch kennen, übernommen von tatsächlich 2 Professoren der Boston University. Und hier kann man es ganz gut sehen. Also was hier gesagt wird, ist folgendes. Align and Enable sind 2 Strömungen, die sich aber gegenseitig ergänzen und funktionieren einfach folgendermaßen. Man hat hier die Organisationsstrategie oder auch Businessstrategie. Also da wird festgelegt, welche Produkte wollen wir überhaupt herstellen, auf welchen Märkten wollen wir die verkaufen, welche Vertriebskanäle nehmen wir, machen wir es selbst, geben wir es nach draußen. Also eher businessorientierte Strategie und Strategie im Sinne von ein langfristiger Plan, ein mittel- bis langfristiger Plan. So, und wenn dann mal feststeht in dieser Organisationsstrategie, welche Felder wollen wir eigentlich bearbeiten, wie govern und controlen wir das Ganze, dann leitet sich auf diesem Align-Ast, leitet sich davon die IT-Strategie ab. Weil natürlich klar ist, wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen diese Produkte produzieren, wir wollen es größtenteils selbst machen, wir wollen nach Asien, dann muss natürlich die IT auch diese Business-Strategie unterstützen. Dann muss es halt einfach eine Produktionssoftware geben, die einfach den Produktionsprozess begleitet. Dann muss es vielleicht eine CRM-Datenbank geben, wo die Kundendaten gespeichert werden sollen. Dann muss es Austausch geben mit Lieferanten, dass Daten direkt zum Lieferanten rübergehen, damit der weiß, was er produzieren und zuliefern muss, etc. pp. Also die IT-Strategie sollte sich im günstigsten Fall auf diesem Align Strom immer an der Business-Strategie orientieren. Nur so rum macht es auf diesem Ast Sinn. So, und in der IT-Strategie wird ja dann sozusagen festgelegt, wie die IT kurz-, mittel- und langfristig aufgestellt sein soll, um die Business-Strategie zu ermöglichen. Und darauf aufbauend, also wenn die IT-Strategie steht, darauf aufbauend gibt es hier unten dann den großen Bereich Information Technology und zwar Infrastruktur und Prozesse. Also die IT muss sich dann ja selbst erstmal konstituieren und muss einen Modus operandi finden, wie man die IT-Strategie optimal umsetzt. Also zusammengefasst, das Business gibt den Weg vor, die IT bereitet alles so weit vor, dass der Weg beschritten werden kann und hier unten wird das dann alles bereitgestellt. Die Architekturen, die Prozesse und natürlich auch die Skills, also man braucht auch die Mitarbeiter dazu. So, und das Ganze geht aber auch natürlich auch vice versa. Und zwar ist das jetzt dieser Enable-Strang oder der Enable-Strom. Der sieht folgendermaßen aus. Dadurch, dass die IT eine Architektur oder eine Software oder ein Businessmodell oder was auch immer bereitstellt, gibt es überhaupt erst eine IT-Strategie, also die leitet sich sozusagen ab aus dem, was die IT bereitstellen kann und die ermöglicht, und das ist dieser Enable-Aspekt, die ermöglicht überhaupt erst ein Geschäftsmodell. Also wenn Sie jetzt mal als ein Beispiel, um es konkret zu machen, an Banken denken, die klassischen Banken funktionieren ja primär so. Das heißt, die Bank will irgendwelche Produkte verkaufen, dann gibt es eine Bank-IT und die besteht halt aus folgender Architektur, Menschen und Prozessen. Wenn Sie jetzt aber mal nach Berlin gucken, Rocket Internet, die vor kurzem an die Börse gegangen sind, Startup-Unternehmen, die haben ja so ganz viele Ventures, Zalando ist da ja eins und drei, vier andere. Und die haben halt auch Ventures, die sozusagen wie eine Bank wirken, aber ohne Filialsystem, sondern man kann da auf Privatebene, Peer-to-Peer-Banking nennt sich das, können sie sich Geld leihen von Privatpersonen. Und das halt über eine Plattform, also eine webbasierte Plattform. Hintendran sind Mechanismen und Algorithmen und Arithmetiken, wie man eben das Risiko berechnen kann. Das heißt, alles, was früher eigentlich so hier oben stattgefunden hat, findet jetzt hier unten statt und ermöglicht erst dieses Businessmodell. Also quasi der andere Strang. So, und die IT, und jetzt wieder sozusagen mal den Praxisblick drauf. Die IT-Abteilung müssen sich halt die Frage stellen: Machen wir das gescheit, also quasi effizient, und können wir hinsichtlich Effektivität dem Business auch noch was Gutes tun? Also reagieren wir nur oder agieren wir auch? Und das ist dieses Thema Business IT Alignment, also Align and Enable. Gut. Habe ich das einigermaßen nachvollziehbar? Weil darauf baut es jetzt auch so ein kleines bisschen auf. Okay, wenn nicht, fragen Sie einfach dann zwischendurch, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen. So, jetzt mal kurz die Kurve geschlagen zu Ihren Vorlesungen. Hier oben extra Wiederholung steht drauf. Sie haben kennengelernt das Modell des Informationsmanagements nach Helmut Kretschmer. Und er sagt ja, wenn man Informationsmanagement im Unternehmen richtig machen will, also wenn der CIO seine Rolle richtig ausfüllen will und richtig leben will, dann muss er mal mindestens folgende Tätigkeiten machen, nämlich die drei hier und vor allem die Führungsaufgaben des Informationsmanagements. Und eine davon ist eben dieses IT-Governance-Thema. Jetzt kann man mit Kretschmann an der Stelle diskutieren. Ich habe es jetzt hier mal übernommen aus Ihren Folien. Also dieses Modell ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube mittlerweile, dass zum Beispiel IT-Sicherheit hier eher ein Hauptthema ist und nicht irgendwo dann als 10. Subdisziplin von IT-Governance untergehen sollte. Aber grundsätzlich ist dieses Modell wunderbar, weil es einfach so einen Rahmen bildet, eine Klammer bildet um das, was getan werden muss. Und IT-Governance ist tatsächlich eine Führungsaufgabe. Also man muss IT-Governance machen. Wenn man es nicht macht, dann wird die IT halt niemals standhalten können am Markt. So, ergänzend zu dem, was Sie schon kennen, das obere habe ich kopiert aus Ihren Folien. Das war diese Definition nach Weil und Ross. Also die definieren ja IT-Governance as specifying the decision rights and accountability framework to encourage desirable behavior in using IT. Ja, das ist mal eine Sicht auf die Dinge. So, und diesem theoretischen Aspekt habe ich jetzt mal versucht, einen praktischen dran zu flanschen. Sie sehen jetzt hier ein paar bunte Logos, sind keine Fotos, weil das ist nicht einer, der sozusagen da die Marschrichtung vorgibt, sondern das sind viele. Das ist insbesondere die ISACA. Also wenn Sie irgendwann mal sozusagen Ihre berufliche Zukunft im IT-Governance-Umfeld sehen, das ist die Hauptorganisation weltweit, die einfach sozusagen dieses IT-Governance-Thema genommen hat und gesagt hat, wir bauen jetzt mal einen Standard, wie man IT-Governance optimal einführen, implementieren und verbessern kann. Und an der ISACA kommt man eigentlich nicht vorbei. Und die hat hier eben dieses IT Governance Institute gegründet. Die haben auch offene Websites, da können Sie da auch ein bisschen tiefer dann einsteigen. Und was die sagen, ist Folgendes. Nämlich, es geht darum, die Möglichkeiten zu heben. Also das ist vielleicht nochmal so ein bisschen ein ergänzender Aspekt zu Weil und Ross. Kosten und Risiken im Auge zu behalten. Und das Ganze halt dazu zu nutzen, dass man, wenn man sozusagen die IT richtig anwendet, dass man halt einfach profitiert davon und einen Wettbewerbsvorteil kriegt. Und das ist jetzt das Spannende. Also die sagen, you are not a commodity IT, you are an enabler IT. Also wenn man die IT mit IT Governance gescheit macht, also effizient und effektiv, dann erzeugt das einen Wettbewerbsvorteil. So, jetzt der Absprung zu Frameworks. Das hatte ich vorhin als Buzzword schon mal reingenommen. Kennen Sie irgendwas hiervon aus dem Studium? Also beispielsweise haben Sie schon mal was von ITIL gehört? Genau, also das ist sozusagen mit der führende Standard für IT-Service Management oder nur Service Management, wie die Amerikaner sagen. Also wenn Sie ITIL kennen, dann haben Sie ein gutes Gefühl dafür, was ein Framework ist. Also hinter einem Framework befindet sich sozusagen das Wissen von ganz vielen schlauen und praxiserprobten Leuten und Ansätzen und Gedanken. Und man versucht in einem Framework das, was in der Praxis schon 500.000 Mal angewendet wurde, zu optimieren, um am Ende einen Ansatz bereitzustellen, wenn ein Unternehmen IT-Service Management macht und hat keine Ahnung, wie es geht, dann guckt mal in ITIL, weil ITIL gibt euch vor, wie eben IT-Service Management mit seinen Subdisziplinen gemacht werden muss. Also das nennt sich Framework, also ein Rahmenwerk. Gibt noch andere Wörter, die analog gelten. Standard beispielsweise findet man häufig, also der BSI-Standard oder der ISO-Standard. Aber dahinter verbirgt sich so ein bisschen immer das Gleiche. Und worum es uns heute geht oder worum es mir heute geht, ich würde Ihnen gerne diesen Standard näher bringen und ans Herz legen, weil das ist der weltweit führende Standard für IT-Governance und die Unternehmen, die IT-Governance einführen und das nach einer gewissen Methodik und Struktur machen, die nutzen meistens COBIT. COBIT ist nicht das Einzige, aber COBIT ist das Dominante. COBIT steht für Control Objectives in Information and Related Technologies. Das müssen Sie jetzt nicht lernen, das können Sie auch direkt wieder vergessen. Aber wenn Sie COBIT so ein bisschen analog sehen zu IT-Governance, also der Framework für IT-Governance, wenn Sie das schon mal gehört haben, das hilft weiter, weil die Großen, die Konzerne machen das schon lange, die nutzen auch COBIT, die arbeiten auch in der ISACA tatsächlich mit. Da sitzen auch immer die Wirtschaftsprüfer mit drin für diesen Risikoaspekt. Mittlerweile dringt COBIT aber auch in den Mittelstand vor. Also das Projekt, was ich jetzt gleich vorstelle, wo wir COBIT angewandt haben in der Praxis, das ist tatsächlich ein, wir nennen das gehobener Mittelstand. Also die haben so rund 2000 Mitarbeiter, agieren weltweit, sind noch weit weg von einem Konzern, sind aber auch keine Würstchenbude mehr. Nein, 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 nein. Ja. Also absolut gute Frage. Normal, Tech Cloud sind ja immer die Top-Themen sind ganz oben. Wie ich habe jetzt einfach mal alle Themen reingekloppt, die mir jetzt so eingefallen sind und daraus hat sich das jetzt ergeben, dass COVID jetzt auch ein großes Thema war, ist tatsächlich ein Zufall. Aber wir können, wenn Sie das interessiert, gerne im Nachgang zur Vorlesung mal so die zwei, drei wichtigsten raussuchen. Also es haben sich welche durchgesetzt. Also vielleicht bleiben wir mal ganz kurz hier bei dem Thema. Meine Sicht auf die Dinge, mit Sicherheit nicht die einzige und mit Abstand auch wahrscheinlich oder mit Sicherheit auch nicht die absolut richtige, aber was wir in der Praxis als IT-Standards immer mehr sehen, sind COBIT. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir es finden. Im IT-Sicherheitsbereich hier hinten die ISO 27000 fortfolgende. Im amerikanischen Bereich, im Projektmanagement, also so angloamerikanisch, findet man häufig dieses PMBOK von der PMA. Im deutschsprachigen Bereich ist es häufig eher dieser PRINCE2-Standard für Projektmanagement, der eingesetzt wird. ITIL ist eigentlich dominant, da gibt es noch eine ISO-Norm, die 20.000, die steht hier auch irgendwo mit drauf. Aber ITIL ist mit Sicherheit kein falsches Pferd, um Service Management hinzukriegen. Was sehen wir noch, was absolut entscheidend ist? Vielleicht hier unten noch so dieses Thema, das ist jetzt kein Standard im klassischen Sinne, das ist ein Gesetz, aber da es keinen Standard für Datenschutz gibt, habe ich hier das Gesetz mit reingeschrieben. Datenschutz wird immer wichtiger, insbesondere nicht nur, also wie man ja denken könnte, naja, da müssen sich ein paar deutsche Unternehmen dran halten und den Rest der Welt interessiert das nicht. Also meine Einschätzung dazu ist folgende: Die ganzen amerikanischen Unternehmen insbesondere, die versuchen in Europa gerade Geschäft zu machen, also Microsoft, Amazon, Google und so weiter, die erkennen mehr und mehr, dass wenn die alles in ihre Clouds geben und die Rechenzentren irgendwo in den USA stehen und die europäischen Kunden einfach keine Ahnung haben, was mit den Daten geschieht, dann verlieren die Geschäft. Und das führt aktuell dazu, dass die ganzen großen amerikanischen Anbieter in Europa und teilweise auch in Deutschland, Frankfurt ist da ja ganz weit vorne dran, in Frankfurt steht ja der schnellste Internetknoten, Rechenzentren, riesengroße Rechenzentren aufzubauen, um einfach den europäischen Markt aus Europa raus zu bedienen. Und dahinter steckt nicht nur, aber auch sehr viel Datenschutz. Also das deutsche Datenschutzgesetz sorgt dafür, dass die amerikanischen Großkonzerne umdenken. Das ist ja auch durchaus keine schlechte Nachricht. So, die anderen sind genauso wichtig und es hängt auch ein bisschen davon ab, wo sie arbeiten. Ja, also wenn sie Wirtschaftsprüfer werden wollen, dann ist halt hier der Wirtschaftsprüferstandard für sie am wichtigsten und so weiter. Also können Sie sich ja mal die ich genannt habe, anschauen. Also das sind die, die in der Praxis gerade enorm nachgefragt sind und die anderen aber halt je nach Fokus gleichermaßen. Gut, so, also das war jetzt mal so der Einstieg, wie IT-Governance mal aus der Praxis-ISACA-Perspektive definiert ist. So, und was ist jetzt COBIT? Also COBIT ist ein Framework für IT-Governance, den gibt es schon in der 5. Version. Die 5. Version ist relativ neu, die gibt es jetzt so knapp ein halbes Jahr, hat sich aber jetzt durchaus schon etabliert. Wir haben in unserem Projekt auch direkt die Version 5 angewandt. Man muss wissen, dass COBIT eher aus dieser Wirtschaftsprüfungsecke ursprünglich kommt. Also da ging es darum, die Risiken, die ein Unternehmen hat, einfach managebar zu machen, insbesondere die IT-Risiken. Das ist immer noch ein gewichtiger Teil, aber man hat halt diesen Enable-Aspekt immer mehr Gewicht gegeben und das immer mehr aufgebaut. Deswegen COBIT 5 ist gar nicht mehr so sehr ein prüfungsorientierter Framework, sondern eher ein Business- und IT-orientierter Framework. Also von daher passt es auch ganz wunderbar, weil Sie sind ja als Wirtschaftsinformatiker auch genau an dieser Schnittstelle von Wirtschaft und IT und beides wird gleichermaßen hier sozusagen angesprochen. So. Über COBIT kann man jetzt wahrscheinlich eine ganze Vorlesungsreihe machen. Ich habe mal versucht, so die Kernaspekte rauszuarbeiten, die sich in COBIT wiederfinden. Also auf der linken Seite, fangen wir mal damit an, sind die sogenannten Prinzipien. Diese Prinzipien sozusagen geben mal die Gesamtrichtung vor für so ein IT-Governance-Projekt. Also das erste bedeutet, wenn ein Unternehmen oder eine IT-Abteilung IT-Governance einführt, dann geht es primär nur um eins, nämlich die Anforderungen der Stakeholder zu erkennen und zu erfüllen. Stakeholder ist primär der Businessbereich, können aber auch Kunden sein. Also eine IT-Abteilung hat ja auch interne Kunden, nämlich die Fachbereiche. Also es geht darum, die Anforderungen zu kennen. COBIT deckt das Unternehmen end-to-end ab. Das heißt sozusagen vom Kundenkontakt bis zur Auslieferung, Finanzbuchhaltung, also alles wird inkludiert. COBIT ist ein einzelnes Framework und das ist jetzt auch neu und ganz spannend, weil ITIL hat halt Service Management als Thema. Das kann man separat behandeln, ist aber halt nur ein separates Thema. Die ISO 27000 behandelt IT-Sicherheit und ist damit auch sehr gekapselt. Und COBIT ist, wenn man es so sagen will, wie ein Meta-Framework, was sich über die anderen Frameworks drüber legt und hat einfach die einzelnen Frameworks im Bauch. Das heißt, wenn ein Unternehmen jetzt beispielsweise mal, und das ist der Fall, den ich jetzt auch gleich zeige, da wurde schon die komplette IT-Abteilung, sind 200 Leute in der IT und der komplette Businessbereich, die wurden halt auf Prince 2 und auf ITIL ausgerichtet, die Prozesse wurden dran ausgerichtet, die wurden alle geschult, die haben dann eine gleiche Sprache gesprochen und trotz dessen, dass die da schon so weit waren, war es kein Problem, COBIT oben drauf zu flanschen, weil COBIT halt einfach sich der Einzelframeworks bedient. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz, das ist auch ganz wichtig, also man geht nicht in Einzelthemen, sondern man versucht das ganze Unternehmen mit all seinen Elementen zu betrachten und man trennt auch Governance und Management. Also wir sind ja jetzt heute in der Vorlesung Information Management, da könnte man Kretschmer jetzt auch nochmal zerlegen, weil Kretschmer sagt ja, oben drüber steht Information Management und eine Subdisziplin ist IT Governance. COBIT sieht es ein bisschen anders. COBIT sagt, es gibt einen Information Manager, der sorgt eher operativ, kurz- und mittelfristig dafür, dass die Kisten effizient laufen, dass die Prozesse effizient sind. Aber darüber liegt eben dieser Governance-Ansatz, der dafür sorgt, dass das, was unten im Information Management geschieht, auch effektiv passiert, nämlich so, dass die Business-Ziele erfüllt werden. Was nicht heißt, dass Kretschmer jetzt sozusagen falsch liegt, aber hier ist es halt so ein bisschen andersrum. Da wird die Governance wird vor die Klammer gezogen oder oben drüber gezogen und unten drunter ist dann eher das Management. So, also das mal zu den Prinzipien. Dann gibt es verschiedene Ziele, die ein Unternehmen hat und COBIT sorgt dafür, dass diese Ziele erstmal transparent werden. weil in der Praxis ist es oftmals so, Unternehmen machen halt irgendwas, aber keiner weiß eigentlich so wirklich, warum machen wir das denn eigentlich? Viele Unternehmen haben gar keine Business-Strategie, also gerade im Mittelstand. Wenn man fragt, wie sieht eure Strategie aus? Wir wollen Weltmarktführer werden. Aber das ist halt keine Strategie, das ist vielleicht eine Vision oder eine Mission, aber keine Strategie. Und COBIT sorgt halt dafür, dass man diesen ganzen Prozess mit seinen Strategie, Ziele und so weiter halt einfach durchdeklinieren kann nach einem festen Schema, was relativ simpel ist. Und das Schema sieht folgendermaßen aus. Es gibt natürlich irgendwelche Treiber, das kann die Umwelt sein, das kann Technologie sein, das kann Weiterentwicklung sein. Und diese Treiber, die können von Mitarbeitern kommen, das können Kunden sein, kann der Wettbewerb sein, das können Lieferanten sein, das kann die Globalisierung sein, was auch immer, das können Kriminelle sein, die mit Cyberwar versuchen und so weiter. Also gibt eine ganze Reihe an Treibern, die beeinflussen das, was gebraucht wird, nämlich die Anforderungen der Stakeholder. Stakeholder Needs. Und diese Stakeholder Needs, die müssen wir ja kennen als Unternehmen und müssen die dann daraus sozusagen ableiten, also kaskadieren an der Stelle zu den Unternehmenszielen. Also das ist das, was in diesem Align and Enable Ansatz links oben war, diese Enterprise-Sicht und Business-Sicht. Und das ist jetzt hier sozusagen die Ebene. Also es müssen an erster Stelle erstmal die Unternehmensziele klar sein. Wenn die Unternehmensziele klar sind, kaskadiert man die IT-bezogenen Ziele, die sich daraus ergeben. Also das, was ich schon sagte, also die IT hat ja keinen Selbstzweck, sondern erfüllt immer den Business-Zweck. Und am Ende kaskadieren die nochmal zu den sogenannten Enabler-Goals. Und ein Enabler hier hat ein bisschen eine andere Prägung als in diesem Align-and-Enable-Ansatz. Das müssen Sie sich aber an der Stelle jetzt auch nicht merken. Also Enabler hier bedeutet, es gibt einfach verschiedene Dinge, die dazu führen, dass die IT-Ziele erreicht werden können. Also wenn in der, mal ein konkretes Beispiel, wenn in den IT-Zielen steht, naja, wir sind ein Handelsunternehmen und wollen jetzt im Internet verkaufen, nochmal, das ist das Business-Ziel, dann wäre das IT-Ziel, wir brauchen einen gescheiten Webshop mit einer Datenbank und Omnichannel und was auch immer dann noch gebraucht ist. Und dann gibt es halt Enabler, nämlich die Web-Technologie, die das ermöglicht, Web-Plattformen, CRM-Datenbanken, was auch immer. Also alles, was man dann sozusagen braucht, um dieses IT-Ziel zu erreichen, das ist dann der Enabler. Menschen natürlich, also Menschen sind immer sozusagen mit der Haupt-Enabler, es braucht Richtlinien und so weiter. So, und diese ganze Methodik, das ist eigentlich der Kern von COBIT. Also, dass man oben versteht, was will das Business, leitet daraus ab, was muss die IT tun, also die Effektivfrage und unten dann die Effizienzfrage, wie es getan werden muss. So, und hier drüben haben wir das nochmal in ein bisschen anderer Darstellung. Das wollte ich aus einem Grund zeigen. Zum einen, also hier oben kommen diese Business Needs rein. Na, wir sind hier sozusagen hier. Und die kommen dann erstmal hier in diese Box Governance. Und hier sieht man, Governance ist als Layer über dem Management. Also oben wird erstmal festgelegt, was muss getan werden. Unten wird es getan und oben wird dann auch wieder kontrolliert auf dem Governance Layer, ob das, was getan wird, auch wirklich funktioniert und so ist, wie man es haben wollte. Und was man hier unten sieht, das haben Sie mit Sicherheit in irgendeiner Vorlesung schon mal gehabt, ist dieser klassische Ansatz Plan, Build, Run. Also so hat man ja früher eigentlich immer die IT-Abteilung aufgesetzt. Also eine IT muss erstmal planen, was getan wird. Dann wird ein System entwickelt, Hardware wie Software, und am Ende geht es in die Betriebsphase über. Und das ist sozusagen das, was sich hier unten dann verbirgt, plus noch ergänzt der Monitor-Ansatz. Also das ist wieder so ein bisschen dieser prüfungsorientierte Controlling-Ansatz, dass halt nichts gemacht wird, ohne dass es irgendwie kontrolliert wird. Also quasi gegen die Ziele geprüft. Genau. Also hier unten ist sozusagen eher das operative Monitoring gemeint und hier oben ist das darüberliegende Monitoring gemeint. Also wir sehen es gleich. Also dahinter verbirgen sich dann Subprozesse. Ein Subprozess hier ist zum Beispiel IT-Sicherheit. So, und dann würde man in IT-Sicherheit würde man definieren, wir wollen eine Ausfallsicherheit von 99,95%. Und dann würde hier gemonitort werden, ob dieses Ziel, die Ausfallsicherheit zu erreichen, auch erreicht wird. Hier oben wird eher geschaut, welche dieser Prozesse sollten welchen Reifegrad erreichen. Und dann wird immer kontrolliert, ist der Reifegrad erreicht, was waren die Probleme, wie verbessert man sich. Das ist jetzt mit Worten ein bisschen schwer greifbar, aber man kann sich das so vorstellen, hier unten ist eher die operative IT, die durchgeführt und gemonitort wird, und hier oben sitzt halt eine Governance-Abteilung, die Ziele vorgibt und auch guckt, ob die Ziele dann erreicht werden und immer schaut, dass das in diesen Gesamtkontext Business-Anforderungen reinpasst, damit die IT nicht einfach losmarschiert und macht, sondern dass es immer abgeglichen wird gegen sozusagen das, was das Business braucht. Gut, also ohne dass wir jetzt jeden einzelnen Prozess hier sozusagen durchsprechen, die Sicht ist quasi auf der Granularitätsstufe. Also das hier ist die Granularitätsstufe 1 und das ist dann die Granularitätsstufe 2. So, und egal, wo Sie später mal in der IT arbeiten und was Sie machen, Sie arbeiten in irgendeinem von diesen Prozessen, weil meine Meinung dazu, da ist schon alles drin, was ein Unternehmen eigentlich machen muss. Also Sie finden hier wieder dieses Plan, Build und hier unten, das ist der Run-Teil, hier ist der Monitor-Teil und hier oben haben wir diese Enabler und hier finden Sie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal irgendwas raus, Human Resources. Also man braucht, um die IT effizient und effektiv durchführen zu können, natürlich die richtigen Mitarbeiter. Und die richtigen Mitarbeiter zu finden, einzustellen, zu halten, weiterzuentwickeln, zu gucken, dass die nicht kündigen oder kein Burnout kriegen, das findet zum Beispiel in diesem Prozess statt. Oder nehmen wir einen anderen Prozess, Security. Also hier wird festgelegt, ein Unternehmen, also eine IT-Abteilung eines Unternehmens muss IT-Sicherheit anbieten, weil wenn man es nicht macht, sind halt die Business-Ziele gefährdet, weil dann beispielsweise Patente von Hackern abgezogen werden und auf einmal landen sie bei der Konkurrenz. Deswegen hat man hier diesen Security-Prozess mit drin. Hier finden wir so ein bisschen ITIL dann auch wieder, die ITIL kennen. Hier Service Management, Incidents, Asset Management. Das ist dann eher so operativ hier unten. Hier wird es gemonitort. Aber sozusagen, also das soll Ihnen mal ein Gefühl geben, warum ich vorhin sagte, COBIT ist ganzheitlich, also holistisch, weil COBIT einfach alles, was, oder vielleicht nicht ganz alles, aber den Großteil dessen, was eine IT-Abteilung heutzutage machen muss, ist hier enthalten. Und da steht nicht nur, dass es gemacht werden muss, sondern auch, wie es gemacht werden muss. Also COBIT bietet hinter jedem einzelnen Prozess eine klare Anweisung. Wir empfehlen, das Thema muss so aufgesetzt sein, du brauchst diese Organisation dafür, du brauchst diese Skills dafür. Das sind die Schritte, die getan werden müssen, wenn du beispielsweise jetzt hier IT-Sicherheit einführen willst. Also das steckt im Bauch von COBIT alles drin. Also man kann sich dieses, es sind mehrere Bücher, man kann sich dieses Werk nehmen und arbeitet es von A nach Z durch und dann hat man wirklich alle Themen erwischt. Und das ist halt super, weil das bietet halt den Unternehmen eine größere Sicherheit, weil oftmals wissen die halt auch, haben die immer das Gefühl, okay, wir machen was, aber ist es denn vollständig, was wir machen? Ist es denn richtig, wie wir es machen? Könnten wir es vielleicht noch ganz anders machen? Aber sind halt eher unterwegs und wissen es einfach nicht genau und machen es nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn man sich an COBIT orientiert, hat man zumindest schon mal so eine Richtung. So. Was ich eben ansprach, dass der Monitorbereich im Governance eher auf die Prozessqualität zielt. Also dahinter verbirgt sich so ein bisschen dieses CMMI, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, also so ein auch ein Standard wieder, wie man Prozessreife aufnimmt und bewertet. Und hier wird einfach gesagt, jeder Prozess, also jede einzelne Zelle, die wir gerade gesehen haben, findet entweder nicht statt, oder ist super toll optimiert oder irgendwo dazwischen. Und das ist jetzt spannend, weil jedes Unternehmen muss jetzt für sich natürlich rausfinden, wie hoch muss denn der Reifegrad jedes einzelnen Prozesses bei uns im Unternehmen sein. Also um das mal greifbar zu machen, ein Wurstverkäufer braucht natürlich ein ganz anderes IT-Sicherheitsmanagement als eine Bank. Oder wenn man in Richtung Kunden schaut, ein produzierendes Unternehmen, was als Tier 1, 2 oder 3 Automobilteile in die Automobilindustrie liefert, die haben keinen Endkundenkontakt. Also fällt bei denen dieses ganze Thema E-Commerce weg. Das heißt, bei denen ist es okay, dass diese Prozesse auf Null sind, weil die brauchen die einfach nicht. Und so ist halt jedes Unternehmen verschieden. Ein weltweit global agierender Konzern mit 40.000, 50.000 Mitarbeitern, also eine Siemens, braucht mit Sicherheit alle Covid-Prozesse und hätte die wahrscheinlich im Optimalfall auch gerne eher hier hinten in den optimierteren Teilen. Ein mittelständisches Unternehmen, was halt sehr fokussiert ein Produkt anbietet und keinen Endkundenkontakt hat, hat da eine ganz andere Sicht. Oder ein anderes Beispiel, ein Unternehmen, was die IT nach draußen gegeben hat und einfach sich die Dienstleistungen professionell einkauft, hat einen ganz anderen Anspruch an Rechenzentrumssicherheit als ein internes Unternehmen, weil wenn es sich einkauft, kriegt es ja direkt mitgeliefert, muss ich nicht mehr drum kümmern, da ist der Covid-Prozess dann einfach irgendwo schon hier hinten. Wenn man ein eigenes Rechenzentrum hat, dann muss man halt gucken, dass man von da steht ein Server in einem unverschlossenen Raum wegkommt hinzu. Das ist ein richtiges Rechenzentrum mit Redundanz, mit Klimaanlage, Einbruchsschutz und so weiter. Also jedes Unternehmen ist so ein bisschen anders. Und einen Case habe ich Ihnen mitgebracht, da kann man es, glaube ich, ganz gut spüren. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr, jetzt haben wir noch so knapp über eine halbe Stunde. Da würde ich die Covid-5 Basics gerne damit abschließen. Also nochmal als kurze Zusammenfassung, wir kommen von, welche Prinzipien gibt's, wie leitet man die IT-Ziele und die Enabler ab, also wie findet man raus, was die IT eigentlich zu tun hat, wie setzt man das Ganze auf, was getan werden muss, unterteilt in diese Prozesse, wie bewertet man den Reifegrad der Prozesse, um dann abzuleiten, was ist unser Zielbild, wo wollen wir hin? Und die Frage, wie man da hinkommt, beantwortet dieser Lebenszyklus. Und das ist sozusagen der Nukleus eines jeden Governance-Management-Systems, nämlich der Covid-Lifecycle. Und was sich dahinter verbirgt, ist relativ simpel. Das ist der ganz normale Management-Kreislauf. Plan, Do, Check, Act. PDCA haben Sie wahrscheinlich schon mal kennengelernt. Das ist ein bisschen differenzierter und appliziert auf Covid, aber das ist der PDCA-Zyklus. Also man stellt sich sozusagen die Frage, was sind die Treiber? Initiiert das Programm, erzeugt im Unternehmen den Wunsch, es muss eine Veränderung eintreten und erkennt, dass man handeln muss. Also hinter jedem dieser Scheiben oder Scheibchen verbergen sich dann tatsächlich auch Tätigkeiten, die getan werden müssen. Welche das sind, zeige ich Ihnen gleich, weil das habe ich als Praxiscase dabei. Aber nur, dass Sie mal sozusagen den Rahmen kennen, in dem wir uns da bewegt haben. Also erst muss man mal überhaupt die Kiste starten und dafür sorgen, dass die Leute mitmachen. Die zweite Frage ist, wie ist denn eigentlich der Status quo? Also wo stehen wir denn heute? Welche Prozesse haben wir schon? Welche Prozesse fehlen noch? Wie hoch ist der Reifegrad der Prozesse? Und dazu macht man dann hier halt sozusagen mal, nennen wir es mal Ist-Analyse oder Audit oder wie auch immer die Kiste heißt. Man schaut sich einfach an, wie ist der aktuelle Stand? Und damit hat man den Ist-Zustand. Dann geht's weiter mit der Frage, where do we want to be? Also, wie sieht unser Soll-Zustand aus? Und das ist das, was ich eben meinte, das ist sehr unternehmensindividuell, je nach Größe, Branche, Strategie, sieht halt das Sollbild immer anders aus. Und da muss man halt sozusagen erstmal dahin kommen und das entwickeln. Daraus ergibt sich dann eine Roadmap. Roadmap im Sinne von, da steht dann klar drin, welche Tätigkeiten hat wer bis wann zu tun. Die Roadmap kaskadiert dann in das Programm. Also hier ist dann die Frage, what needs to be done? Nämlich, was sind die konkreten Aktivitäten, die quasi, also Roadmap ist sozusagen das Hauptlevel, darunter liegt dann das Programm, wo dann festgelegt ist, was genau an Aktivitäten getan werden muss. Dann die Frage, how do we get there? Dann wird der Plan einfach exekutiert, also das, was vorher aufgesetzt wurde, als Programm und als Projekte wird dann ausgeführt. Und am Ende ist die Frage, haben wir es geschafft? Da macht man einfach dann nochmal, also sozusagen relativ simpel, man hat den Ist-Zustand vom Erst-Audit oder von der Erst-Analyse, hat den Soll-Zustand, wo man hin will und gleich dann in der Phase 6 nochmal ab, haben wir es auch geschafft, die Lücken genau so zu schließen, wie wir sie schließen wollten. So, und am Ende, und deswegen auch wieder PDCA, das ist so ein bisschen dieses Ding hier in der Mitte, das Ganze macht man halt nicht nur einmal, sondern das macht man halt n-mal. weil das ist wie jedes Managementsystem ein iterativer, sich selbst verbessernder Kreislauf und mit jedem Durchlauf wird man besser, schließt mehr Lücken, lernt auch dazu, um irgendwann dann den Sollzustand so zu erreichen, wie er erreicht werden soll. So, und das ist jetzt mal die COBIT-Sichtweise. Das finden Sie in der ISO 27001 genauso für IT-Sicherheitsmanagement. Auch Datenschutz wird auf die Art und Weise eingeführt. Auch ein Service-Management funktioniert nach dem Prinzip. Also kontinuierliche, iterative Verbesserung anhand eines Management-Systems. So, das war jetzt mal die Hinführung zu COBIT. Haben Sie zu COBIT erstmal noch Fragen? Also wichtig ist, dass Sie so ein bisschen das Grundprinzip verstanden haben. Wir kommen vom Business. Business gibt die Richtung vor. Wir definieren die IT-Ziele, definieren, was getan werden muss, um die IT-Ziele zu erreichen, analysieren anhand von COBIT, wie diese einzelnen Prozesse, wie deren Status quo ist, erkennen Handlungsbedarf, weil wenn wir die IT-Ziele erreichen wollen, braucht man ein gewisses Niveau in Prozessen und diese Lücke versucht man dann zu schließen, indem man diesen Lebenszyklus einmal durchläuft und schaut sich am Ende dann wieder an, ob man das geschafft hat. Also das ist so ein bisschen der Ansatz. So, und sozusagen, ich habe es hier mal genannt, IT Governance Toolkit. Das ist jetzt der Praxiscase, den wir jetzt im letzten anderthalb Jahren beim Kunden angewandt haben. Da steht jetzt kein Kundenname, weil das Projekt noch läuft, da dürfen wir keinen Kundennamen nennen und deswegen habe ich das jetzt mal hier Toolkit genannt. Also das, was jetzt hier kommt, könnte man auch in jedem beliebigen anderen Projekt verwenden, bei jedem beliebigen anderen Kunden. Es würde halt nur die Ergebnisobjekte, die würden halt dann anders aussehen. Die habe ich aber auch dabei, also das ist auch so neutralisiert, dass Sie mal sehen, wie eben so eine Roadmap aussieht, etc. pp., um einfach jetzt noch ein bisschen Griff in dieses Thema reinzukriegen. So, jetzt darf ich noch mal einen Sprung machen zu Ihrer Vorlesung. Ich habe mal drüber geschrieben, Input from last lecture. Sie erinnern sich, die Frage, wer trifft denn so ein bisschen die Entscheidung im Unternehmen? Und der Case, den ich jetzt vorstelle, den habe ich mal versucht, anhand dieser Methodik nach Whalen-Ross dann einzuordnen und bin auf relativ nah an Rot gekommen, ein bisschen abweichend, deswegen habe ich es auch rot gelassen. So, also der Case würde nach meinem Gefühl ungefähr so aussehen. Also das heißt, worum geht's? Also wir haben ein Unternehmen, das stellt Textilien her, kauft Textilien ein und handelt Textilien. Also ein klassisches Unternehmen, wie Sie es in jeder Fußgängerzone kennen, also ob die Dinger Zara heißen oder Orsay oder wie auch immer, aber diese Art von Unternehmen. Da sitzen Designer in Deutschland beispielsweise, designen Klamotten. Die Klamotten werden dann entweder in Deutschland produziert oder meistens in Asien produziert. Die Produktionsanlagen gehören entweder dem Unternehmen oder die sind halt Dienst, also Zulieferer. Das Ding ist outgesourced. Gibt es ja auch diese leidige Diskussion mit Bangladesch und so weiter. Die liefern dann die Klamotten dann nach Europa zurück und von dort wird es halt logistisch dann ausgerollt in die einzelnen Läden. Da gibt es vielleicht einen Online-Shop. Also Omnichannel bedeutet ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, auf welche Art und Weise man Klamotten kaufen kann. Aber ich habe mal das Beispiel jetzt auch genommen, zum einen, weil es der aktuellste Fall ist, aber auch, weil sich da, glaube ich, jeder so ein bisschen wiederfindet, weil jeder schon mal Klamotten gekauft hat, sei es physisch oder halt im Webshop. Und eben auch, weil das Unternehmen halt eigentlich alles anbietet, was ein Unternehmen so anbieten kann. Also es ist ein produzierendes Unternehmen, es ist aber gleichzeitig ein Händler, es beliefert B2B. Also wenn man sich überlegt, es gibt zum Beispiel eine Galeria Kaufhof und dort drin gibt es einen Tommy Hilfiger Laden. Dann beliefert Tommy Hilfiger ja nicht den Endkunden, sondern beliefert erstmal Kaufhof und deswegen B2B. Aber auf dem Tommy Hilfiger, und es ist nicht Tommy Hilfiger, ich habe es mal als Beispiel genannt, der Tommy Hilfiger Online Store, der liefert halt direkt an den Endkunden. Das heißt, wir haben B2B und B2C gleichermaßen. Wir haben einen ganz großen Logistikteil, das hätte ich hier vielleicht noch ergänzen können. Also, die haben natürlich auch eine riesen Logistik, entweder nur Forward-Logistik. Also so Textilhändler, die günstig anbieten, also eine Kick zum Beispiel, die pumpen einfach das, was aus Asien reingeschifft wird, pumpen die über ihre Vertriebs- und Absatzkanäle in die einzelnen Channels, also Online-Store, Filiale oder eigene Geschäfte oder Store-in-Store bei Galeria Kaufhof. Und das, was nach einer gewissen Periode, sie haben ja relativ schnelle Zyklen, wo sich dann die Mode erneuert, was nicht abverkauft wird, wird halt irgendwie weggegeben oder verbrannt oder was auch immer damit geschieht. Also das ist Forward-Logistik. Es gibt auch Unternehmen, die sozusagen mal ein bisschen hochpreisiger sind. Also nehmen wir mal eine Burberry oder Louis Vuitton. Die machen das natürlich nicht. Die haben auch eine Backward-Logistik. Das heißt, das, was vor Ort nicht verkauft wird, das geht wieder zurück, wird wieder in irgendeinem Zentrallager gesammelt und geht vielleicht an eine andere Stelle weltweit, um dort verkauft zu werden. Also das heißt, wir haben hier tatsächlich, das habe ich hier vergessen, das muss man noch ergänzen, wenn ich es Ihnen schicke, dann würde ich das dann auch reinpacken. Wir haben auch Logistik mit dabei. Und viel mehr kann ein Unternehmen dann auch nicht machen. Produktion, Handel, Logistik, da ist schon ziemlich viel drin. Genau. So, und jetzt mal, um sozusagen mal auch die Interpretation dieser Kurve. Frage an Sie. Was denken Sie, steckt dahinter, dass ein Unternehmen dieser Ausprägung hier oben in der Businessmonarchie die relevanten Entscheidungen, also alle Entscheidungen hier sind relevant, aber mal so die wichtigsten sind ja, ne, wie wollen wir die IT überhaupt grundsätzlich haben und wie finanzieren wir die Kiste? Wie viel Geld geben wir der IT eigentlich für das, was wir tun müssen? Was denken Sie, warum haben wir da oben so oft die Businessmonarchie in der Entscheidung sitzen? Ja, super Punkt, ja. Ja. Also sozusagen das Geschäftsmodell, das Business Model gibt die Richtung vor und die IT adaptiert sich dran. Also es ist eher dieser Strang Alignment, nicht Enablement, wobei auch in der Textilindustrie mittlerweile die große Frage ist, was kann die IT bereitstellen, um neue Geschäftsmodelle zu schaffen? Also IT in der Kleidung, ne, wo dann ihr Herzschlag, ihr Rhythmus mitgemonitort wird und irgendein Arzt kriegt ein Signal, beispielsweise, wenn sie irgendwie einen Herzkasper haben. Aber das ist jetzt mal hier nicht der Fall, sondern absolut richtig. Ja? Also das Business gibt den Takt vor. Gibt noch einen anderen Grund. Absolut, also super Punkt. Das ist so ein bisschen das, was wir vorhin gesagt haben, das ist das Digitalisierungsparadigma. Also ein Unternehmen, und da hört man oftmals, das haben wir ja schon immer so gemacht, die kommen aus dem Analogen und müssen jetzt gucken, dass sie ihr analoges Businessmodell in die digitale Welt übertragen. Und das ist tatsächlich hier der Fall. Das Unternehmen gibt es seit 1950, 60 wahrscheinlich, weiß ich nicht ganz genau. Aber tatsächlich müssen die jetzt gucken, dass sie das, was sie immer schon so gemacht haben, jetzt auf einmal transformieren. Währenddessen die Konkurrenz, also Zalando, die Probleme nicht hat. Da gibt es keine Altlasten, da gibt es keine Legacy-Architektur, sondern die können einfach direkt damit starten, alles in die Cloud zu hauen und haben einfach keine eigene IT. Also super Punkt, ja. Gibt noch einen. Also ich will auf was ganz Spezielles raus. So, mit Blick auf die Uhr möchte ich es mal auflösen. Es ist relativ simpel. Dieser Laden ist Eigentümer geführt. Und es gibt einen ganz großen Unterschied, ob jemand also ob der Inhaber, der Unternehmer auch der Geschäftsführer ist eines Unternehmens oder ob die Kiste irgendwie von angestellten Geschäftsführern geführt wird oder sogar, ob die Kiste an der Börse ist, wo noch ganz andere Leute mitreden können. Das ist ein Riesenunterschied. Und gerade im Mittelstand, so eigentumsgeführte Unternehmer oder Unternehmen, die haben häufig einfach den einen, der das Unternehmen gegründet hat, das ist sein Baby, der ist da mit Herzblut dabei und da kann hier unten noch so viel diskutiert und gemacht und ne, externe Berater und Risikofolien gemalt. Am Ende sitzt er da und sagt, das ist mir scheißegal, ich will ein eigenes Rechenzentrum haben und das kostet mich vielleicht 20 Mal mehr, als wenn ich es outsource, aber ich will ein eigenes Rechenzentrum haben, ich will es nicht outsourcen. Und dann trifft er halt die Entscheidung. Ja? Dann gibt es halt hier 20 Millionen und die Architektur bleibt halt quasi im Unternehmen. Also ganz spezieller Fall hat als Angestellter Vor- und Nachteile. Ja? Also, aber das ist eine andere Geschichte. Gut, also in dem Setup bewegen wir uns. Das haben wir tatsächlich dann auch angewandt, wie wir es eben besprochen haben. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe mal für jede Phase mal sozusagen dieses Toolkit dazu geschrieben, nämlich was wir denn konkret an Maßnahmen gemacht haben, damit Sie so ein Gefühl dafür kriegen, na gut, da steht jetzt viel englischer Quatsch in diesen Dingern drin. Was bedeutet das denn konkret? Also für die Phase 1, what are the drivers? Was haben wir gemacht? Also wir sind reingegangen und haben gesagt, wir machen erstmal eine Stakeholder-Analyse. Das ist ein Tool aus dem strategischen Management, also eher aus der Disziplin Betriebswirtschaft, funktioniert aber natürlich auch für alle anderen Projekte. Nämlich man guckt erstmal, wer sind denn eigentlich diejenigen, die von so einem IT-Governance-Management-System betroffen sind. Mitarbeiter, Geschäftsführung, Kunde etc. pp., um rauszufinden, wie stehen die denn eigentlich zu dem Projekt. Und auf der nächsten Folie sehen Sie dann auch mal so zwei, drei grafische Beispiele, wie sowas aussehen kann. Wir haben dann ein Business Case geschrieben, weil, also Business Case im Sinne von eine betriebswirtschaftliche Rechtfertigung, warum machen wir eigentlich das Projekt, welche Ziele hat das Projekt, was wird es kosten, was wird es bringen. Dann haben wir das Management Commitment eingeholt, das heißt, wir sind zum Inhaber gegangen und haben gesagt, Achtung, du hast hier folgende Probleme, wir kennen die Lösung, nämlich IT Governance, hier ist der Business Case. Zeigt dir, dass du in 3 Jahren damit sozusagen ein Break-Even hast und dann auch Geld erwirtschaften wirst damit, plus noch ein paar andere Vorteile. Dann hat der Inhaber das Ding freigegeben, das Projekt. Dann haben wir einen sogenannten Wake-up-Call gemacht. Das heißt, es gab dann unternehmensweit, auch weltweit global, die haben ihre IT auch ein Stück weit in Indien und China outgesourced, haben wir weltweit halt sozusagen die Leute informiert. Es gibt jetzt ein Governance-Projekt, das hat folgende Namen und eure Mitwirkungspflichten sind folgende. Die Führungskräfte haben wir zusammengenommen mal an einem Wochenende und eingestimmt drauf, dass dieses Projekt jetzt anläuft, hat so und so lang die Laufzeit. So, dann waren erstmal alle informiert, Achtung, da gibt es ein Projekt. Jeder konnte sich dann auch unter dem Projektnamen dann was vorstellen. Dann sind wir mit Nummer 5 in die Interviews gegangen, weil Sie erinnern sich, wir kommen ja von den Stakeholder und Business Needs und kaskadieren dann runter in die IT und haben dann in 5 erstmal Interviews mit dem Business geführt, um rauszufinden, was ist denn eigentlich eure Strategie? Was sind eure Anforderungen an die IT? Wo seht ihr euch heute, morgen, in 3 Jahren, in 5 Jahren? Also sozusagen erstmal die Business-Seite abgeholt. Dasselbe haben wir dann auf der IT-Seite gemacht, haben auf der IT-Seite erstmal ermittelt, also im Information Management Department, wie ich es hier genannt habe, ermittelt, was haben die für Architektur, was haben die für eine Applikationslandschaft, was machen die selbst, was machen die draußen, wie sehen die sich selbst, also ruhig auch mal so eine Eigenwahrnehmung eingeholt, da lernt man ja die besten Sachen. Also Sie sehen, IT bedeutet auch, insbesondere wenn man IT für das Business machen will, mit den Leuten sprechen. Also IT ist heute nicht mehr, man sitzt irgendwo und programmiert, das gibt es natürlich auch, aber wenn Sie sozusagen jetzt mal mit Ihrem Master oder dann auch mit dem PhD dann in die Praxis rausgehen und in den IT-Abteilungen arbeiten, dann wollen Sie auch nach oben Karriere machen und ab einem gewissen Level haben Sie mehr mit Menschen zu tun als tatsächlich dann auch mit Technik. 7 ist ein Thema, was sehr lästig ist, aber was man machen muss, das Thema Compliance, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Also Compliance bedeutet, es gibt Anforderungen, die kommen aus Gesetzen, aus Verträgen, aus internen Richtlinien und diese Compliance-Anforderungen, die muss man erfüllen. Also mal mit das Bekannteste ist das Bundesdatenschutzgesetz. Wenn man keinen Datenschutzbeauftragten bestellt als Unternehmen, muss man 300.000 € Strafe zahlen. Na, jetzt mal ein bisschen plakativ und simplifiziert, aber na, das ist eine Compliance-Anforderung und daran muss sich halt die IT auch orientieren. Also man muss die Regeln und Richtlinien berücksichtigen. Und am Ende Tool 8, das ist auch noch ein ganz spannendes, nämlich, ich habe es hier mal genannt, General Risk Determination. Also die Frage, wie groß ist der Risikoappetit eines Unternehmens? Und das ist mit einer der Kernfragen, weil ganz viel von dem, was dann im Nachgang definiert und analysiert wird, leitet sich daraus ab, wie Risiko, also wie die sozusagen die Einstellung zum Risiko im Unternehmen ist. Meint, ist das Unternehmen mal auf dem Kontinuum, ist das Unternehmen risikoavers, also geht ungern Risiken ein, will immer maximale Sicherheit haben, oder am anderen Ende des Kontinuums ist es, hat es einen hohen Risikoappetit. Also ist gerne bereit, auch mal Sachen zu probieren, die ein hohes Risiko darstellen, weil nur die bringen die gescheite Rendite. Also auf diesem Kontinuum, wo befindet sich das Unternehmen? Und dementsprechend leiten sich ja dann die IT-Ziele auch anders ab. Also ein Unternehmen, was maximale Sicherheit will, wie dieses Unternehmen, entscheidet sich halt, wir brauchen ein eigenes Rechenzentrum, das muss vor Ort in Deutschland stehen, Redundanz, ISO-zertifiziert und so weiter. Ein Unternehmen, was einen hohen Risikoappetit hat, wird sich wahrscheinlich sagen, naja, scheißegal, wir kloppen jetzt alles mal in die Amazon Cloud und hoffen, dass nichts passiert. Ja, also sozusagen die Implikation ist dann halt eine andere an der Stelle. So, und nach dieser Phase 1 wussten wir dann folgende Sachen, nämlich was sind die Treiber, mit wem, also erstmal mit wem haben wir es zu tun, was sind die Treiber, was sind die Ziele von Business-Seite, wie sieht sich die IT-Abteilung und welche Risikosituation haben wir. Also wir haben einen ganz guten Überblick über die Situation. Hier sehen Sie mal, ohne dass man das wahrscheinlich gut lesen kann, wie die Tools selbst aussehen. Hier drüben sehen Sie so eine Stakeholder-Analyse. Also dann, da bewertet man zum Beispiel, also für das Projekt Governance gibt es halt verschiedene Stakeholder und die bewertet man normalerweise, wie sind die drauf, was haben die für eine Einstellung, was haben die für eine Ausbildung, was haben die vermutlich für eine Einstellung zum Projekt, also sind das eher Projektverhinderer, weil sie darunter leiden, dass Governance eingeführt wird, weil sie vielleicht mehr kontrolliert werden oder unterstützen die, sind die Projektunterstützer. Also man macht sich erstmal ein klares Bild, wer sind die Leute, die in diesem Governance-Thema mitwirken sollen und bewertet die tatsächlich auch. Muss man immer aufpassen, dass die Ergebnisse nicht sehen, weil da stehen ja auch dann tatsächlich harte Dinge drin. Deswegen nimmt man sich gerne einen externen Berater, weil wenn das rauskommt, den kann man dann schnell absägen. Wenn sowas intern gemacht wird, ist es immer ein bisschen schwieriger. Hier sehen Sie so ein Beispiel für ein Business Case, wo eben die TCO-Kosten, das haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört, berechnet werden. Der Nutzen wird quantifiziert, die Flexibilität, Risiko ist immer ein Thema und am Ende hat man halt hier diesen Total Economic Impact dieses Projektes. Das ist ein Beispiel für den Fragenkatalog. Hier haben wir beispielsweise abgefragt, wie hoch sehen Sie den die Wichtigkeit für, jetzt mal in dem Beispiel hier Business IT Alignment, wie hoch sehen Sie die Wichtigkeit von Business IT Alignment für Ihr Unternehmen heute und in der Zukunft? Und da haben wir einfach dann eine ganze Reihe an Themen, die wir dann mit dem Business und auch der IT abgefragt haben. Und am Ende kommt hier unten dann beispielsweise, das ist jetzt mal eine Art, wie man das darstellen kann, kommt so eine Matrix raus. Da haben wir hier auf der Abszisse, hat man dann so ein bisschen die heutige Wichtigkeit. Und auf der Ordinate hat man die Diskrepanz zwischen heutiger Wichtigkeit und zukünftiger Wichtigkeit von Themen, wodurch man relativ leicht sagen kann, was sind denn die Themen, die, wenn man sie anpackt, den höchsten Nutzen bringen. Entweder, weil man das Prozesslevel, also erstmal, weil man sie vielleicht noch gar nicht hat, aber braucht, Nummer eins, oder Nummer zwei, weil das heutige Prozesslevel zu niedrig ist und um auf den Sollzustand zu kommen, ist der Sprung halt am größten. Mal einige Beispiele, so kann das aussehen. Andere machen das anders. So, in Phase 2, also der Ist-Zustand, da gibt COBIT relativ gut vor, wie man auf die IT-Ziele kommt. Also das ist eine recht simple Arithmetik. Man hat hier oben auf der Abszisse 17 Business-Ziele und auf der Ordinate halt analog IT-Ziele. Und der COBIT-Framework gibt vor, welches IT-Ziel ist der Primärunterstützer für das Business-Ziel oder der Sekundärunterstützer für das Business-Ziel oder hat keine Bedeutung? So, und jetzt sozusagen der Weg ist ja der, man spricht erst mit dem Business, definiert mit dem Business, was sind denn aus diesen 17 Business-Ziele eure 5, 6 Top-Ziele? Dann blendet man die Business-Ziele aus, die nicht relevant sind und dann ergibt dann das Tool automatisch unten die relevanten IT-Ziele, auf die man fokussieren muss und alle anderen fallen erstmal weg. Heißt nicht, dass die nicht wichtig sind, aber man startet sozusagen erstmal mit den Top 20%. So, und dann geht man her und bewertet dann in diesem Tool 2, Process Capability Assessment, das wendet man mehrfach an. Das ist jetzt einfach das Tool, um diesen Status Quo aufzunehmen und festzulegen, wie der Sollzustand aussieht, um dann auch die Lücke zu erkennen, die es zu schließen gilt. Und das ist relativ simpel. Das kennen Sie schon hier, das ist in diese Prozessreife gerade. Und dann geht man her und nimmt sich einfach jeden einzelnen COBIT-Prozess und schaut sich an, sind wir auf Level 0, 1, 2, 3, 4, 5, also auf diesen Stufen und hat am Ende das Ist-Level. Also relativ simpel, keine Raketentechnik, aber man hat es dann mal gemacht und man hat sich damit dann auch mal beschäftigt. Also man hat dann wirklich eine ganz gute Transparenz darüber, wie hoch denn tatsächlich der Reifegrad ist. So. Also das beantwortet die Frage, wie sieht der Ist-Zustand aus? So, und was dann geschieht, ist auch relativ simpel. Man führt halt dann verschiedenste Interviews Und was Sie hier sehen, ohne dass Sie das lesen und in der Gänze jetzt verstehen müssen, aber was Sie hier sehen, ist dann so eine Art gewichtete Nutzwertanalyse, wie die Statistiker sagen. Das heißt, man geht her und sagt, die Innenrevision hat Ergebnisse geliefert. Aus den Interviews haben wir Folgendes erfahren. Was haben wir noch? Die Compliance-Analyse hat ergeben, dass diese Prozesse ganz wichtig sind. Also man nimmt sich einfach alles, was man so an Quellen hat, wo man ist und soll, sich rauszieht und gibt am Ende dann den unterschiedlichen COBIT-Prozessen gewichtete Nutzwerte. Und daraus ergibt sich hinten dann sozusagen schon die Roadmap. Da kommen wir dann gleich zu in Phase 3. Also vom Prinzip, was sich dahinter verbirgt, ist, es wird der Gesamtnutzen berechnet aufgrund einer relativ scharfen Arithmetik. Und was sich hinter diesem Gesamtnutzen einfach verbirgt, ist die Aussage, ihr habt uns gesagt und das Gesetz hat gesagt und vielleicht noch drei, vier andere Quellen haben gesagt, du musst diesen Prozess machen und du brauchst einen relativ hohen Reifegrad, damit du deine IT-Ziele erfüllst. Und die Prozesse, die den höchsten Nutzen hinten haben, da ist die Aussage, wenn du als Unternehmen das, was du dir hier im Soll definiert hast für diesen Prozess, erreichst, dann hast du den höchsten Gesamtnutzen. Und daraus leitet sich dann logischerweise die Roadmap ab. Also, dass man sozusagen sagt, dort, wo der Gesamtnutzen am höchsten ist, das sind dann auch die Prozesse, die man jetzt mal in Lebenszyklus Durchlauf 1 mal anpackt. So, jetzt mal hier am Beispiel. Also, wir sind jetzt schon in Phase 4. What needs to be done? Also, was sind jetzt die konkreten Themen? Naja, man geht halt her und guckt. Short term, springe ich nochmal eins zurück. Das kann man hier jetzt nicht lesen, aber das sind sozusagen die. Wir haben hier jetzt mal so eine generische Grenze gezogen, weil wir gesagt haben, innerhalb von einem Durchlauf, was für uns ein Jahr ist, kann man sowieso nicht mehr als diese Prozesse machen. Und das sind die Top-Prozesse. Also, Sie finden jetzt hier so ein paar Sachen, ne? Risikomanagement, Wissensmanagement, Business Continuity Management, Innovation Management, also das sind alles Themen, die das Unternehmen jetzt gerade mit unserer Hilfe einführt. Also entweder wenn es noch gar nicht da war, einführt oder wenn es schon da war, halt verbessert. So, und wie funktioniert das dann quasi in der Praxis operativ? Relativ simpel. Diese Roadmap ergibt ein Projektportfolio, nämlich jedes einzelne Thema ist ein eigenes Projekt. Oder man kann sagen Projektportfolio oder auch Programm. Programm ist sozusagen im Englischen der geläufigere Begriff, deswegen werde ich den jetzt mal verwenden. Also Einzelprojekte ergeben ein Programm und dieses Programm wird dann einfach in einer klassischen Organisationsform aufgesetzt und abgearbeitet. Also klassische operative IT-Programm- und Projektarbeit. Und das sieht halt folgendermaßen aus. Es gibt oben den sogenannten Lenkungsausschuss oder wie wir es hier genannt haben, Steering Committee. Da sitzt der CIO drin. Also das ist ja sozusagen derjenige, der die Kiste dann am Ende auch verantworten muss. Da sitzt das Top-Management drin und denen wird immer Bericht erstattet vom Portfolio-Management oder Programm-Management. Das heißt, derjenige, der diese ganzen Themen koordiniert, das ist derjenige hier. Das macht dann meistens der Bereich IT-Governance. Und jetzt mal off-topic, also wenn Sie mir die Frage stellen würden, naja, jetzt haben wir bald unseren Master, wo ist es denn in der IT am spannendsten? Meine Meinung hier. Also IT-Governance ist sozusagen mal, finde ich, mit eins der spannendsten Themen im Informationsmanagement. Zum einen, weil sie nah am Business sind, weil sie viel mit Menschen zu tun haben und weil sie natürlich auch einen ganzheitlichen Blick auf ganz viele IT-Themen gleichzeitig haben. Also sie sind nicht nur im IT-Service Management oder sie sind nicht nur der IT-Sicherheitsbeauftragte, sondern sie sind quasi oben drüber und steuern diese ganzen Themen und sind bis zum gewissen Grad in den Themen dann auch wirklich halt drin. Das heißt, wenn sie eher sozusagen generalistisch sich sehen, dann ist IT-Governance, glaube ich, ein ganz guter Weg. So, hier angedockt ist jetzt noch Qualitätssicherung, das machen wir. Und unter dem Portfolio oder Programm hängen dann einfach die Einzelprojekte. Und das ist halt, wie man halt Projekte aus der Praxis kennt. Also jedes dieser einzelnen Themen ist halt ein Projekt. Und das heißt halt hier zum Beispiel Einführung eines IT-Risikomanagementsystems. Das ist das Projekt, was diesen Prozess in Qobit ermöglicht. So, Blick auf die Uhr, 5 Minuten haben wir noch, das passt, wir sind bald durch. Von der Granularität wird es jetzt immer feingranularer, das heißt, in einem solchen Projekt muss man halt verschiedene Dinge tun, das wird dann in Phase 5 definiert, also man hat ein Portfolio oder ein Programm, unten drunter hängen die Einzelprojekte und die Einzelprojekte haben halt dann im Bauch Aktivitäten, die durchgeführt werden müssen und wenn alle Aktivitäten durchgeführt sind und richtig durchgeführt sind, dann hat man halt den, und jetzt wieder die Brücke zu Qobit, hat man den Reifegrad des Prozesses erreicht, wie man ihn haben wollte. Und jetzt habe ich hier mal ein Beispiel genommen, um es ein bisschen griffiger zu machen, die Einführung eines IT-Sicherheitsmanagementsystems, also IT-Sicherheit ist so das Hauptthema, und da gibt es dann halt so Dinge, dass man hier hier auch wieder Wake-up-Calls machen muss, man muss IT-Sicherheitsrichtlinien erstellen, man muss auswählen, wie das Managementsystem aussehen soll. Also das ist dann schon relativ konkret und da arbeitet dann ja nicht nur der Projektleiter, sondern da arbeitet das komplette Projektteam dann einfach dann mit. So, und am Ende ist dann die spannende Frage, haben wir unsere Ziele erreicht? Das beantwortet man eigentlich mit relativ simpel mit 2 Dingen. Erstens, man macht wieder so ein Process Capability Assessment, deswegen hier Teil 3. Das heißt, man guckt, das, was wir schaffen wollten, haben wir es geschafft. Also wieder ein Ist-Soll-Abgleich, aber gegen den Soll-Zustand. Und was sich dann in der Praxis durchsetzt, das haben Sie vermutlich auch schon mal gehört, ist dieses Thema Balance Scorecard. Das ist auch ein Konzept aus dem strategischen Management, was als IT-Balance Scorecard dann auch Einfluss findet in die Wirtschaftsinformatik, ins Information Management, wo man einfach sagt, naja, man hat strategische Ziele, daraus leiten sich die IT-Ziele ab und die IT-Ziele, die teilt man einfach in verschiedene Perspektiven ein, definiert, was sind die Ziele jeder Perspektive, wer ist zuständig dafür, in welchem Zeitraum sollen die erreicht werden, um einfach dieses strategische Management nachvollziehbar und kontrollierbar zu machen. Also Thema IT-Balance Scorecard ist auch eins, was in der Praxis sich immer mehr durchsetzt und was eigentlich die meisten Unternehmen mittlerweile haben, um einfach IT-Controlling gut betreiben zu können. So, und dann tatsächlich auch schon der Abschluss. Wenn wir dann am Ende angekommen sind, dieses Durchlaufs, dann ist natürlich die Frage, war das jetzt gut oder schlecht, was wir gemacht haben? Und also die Frage in Qobit ist ja, how do we keep the momentum going? Also man startet ja dann in den zweiten Zyklus und was wir gemacht haben ist folgendes, man hat einfach erstmal ausgewertet, was alles da ist. Das heißt, man hat das, was wir auf der Folie vorher hatten, die Tools sich angeschaut, die Ergebnisse. Man spricht mit den Leuten, was war gut, was war schlecht, wo haben wir Dinge übersehen, was müssen wir besser machen. Man macht so eine Art Lessons Learned, das kennen Sie vielleicht auch. Das heißt, man setzt sich hin, was haben wir aus dem Projekt jetzt gelernt, was lernen wir für die Zukunft draus. Naja, und dann am Ende geht es halt darum, einfach mit gesundem Menschenverstand dafür zu sorgen, dass halt in möglichst wenig Durchläufen halt das Zielbild, der Zielreifegrad der Prozesse und damit das IT-Governance-Management-Systems erreicht werden. So, ein kleiner Appendix habe ich dabei, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Punktlandung geschafft. Also das würde ich Ihnen jetzt ersparen, waren noch ein paar Folien zur IT-Strategie. Hänge ich Ihnen aber an, können Sie nur draufschauen, wenn Sie es dann im Nachgang sehen. Dann würde ich an der Stelle mit Qobit, IT-Governance, Business-IT-Alignment mal um die 3 Schwerpunkte nochmal zu nennen, schließen. Hoffe, dass das sozusagen jetzt nicht zu viel Input war, dass es möglichst griffig war, um Ihnen zu zeigen, wie man das in der Praxis anwendet. Bevor wir abschließen und ich mich bedanken darf, erstmal nochmal, haben Sie noch Fragen zu irgendeinem Thema, Folien, gerne auch eine Frage zu Ihrer beruflichen Zukunft, wenn Sie das Thema interessiert, also was auch immer. Also gerne jetzt, aber gerne auch im Nachgang dann bilateral. Gut, also dann ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schon mal ein schönes Wochenende an die Präsenzstudenten und wann auch immer Sie das Video schauen, remote, eine gute Zeit und viel Erfolg im weiteren Studium.